Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Team Thema dem Anästhesie-Podcast. Mein Name ist Lennart Wild, ich bin Assistenzarzt an der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin an der Uniklinik in Bonn. Und mein heutiger Gast ist Professor Tobias Hilbert, geschäftsführender Oberarzt unserer Klinik und gleichzeitig Leiter der Anästhesie in der Gynäkologie und Geburtshilfe. Und das deutet auch schon an, worum es heute gehen soll. Wir wollen nämlich sprechen über geburtshilfliche Notfälle beziehungsweise generell Anästhesie in der Geburtshilfe, was man da so macht, also was anästhesiologische Aufgaben sind, was es da für Probleme geben kann und wie man eben genannte Notfälle managen kann. Hallo Tobias, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da bist. Und dann wollen wir direkt anfangen. Team Timeout, der Anästhesie-Podcast. Vielleicht als kleine Einstiegsfrage, wir haben ja relativ viele operative Partner, die wir betreuen. Was macht denn aus deiner Sicht die Geburtshilfe jetzt besonders und unterscheidet die von anderen operativen Fächern, wie zum Beispiel der Allgemeinchirurgie?
Naja, also es ist natürlich so, dass zum einen in der Geburtshilfe man potenziell halt eben immer mit mehreren Patienten und Patientinnen halt eben eigentlich beschäftigt ist, ne? Hier bei uns an einem Großklinikum oder Maximalversorger befinden wir uns natürlich immer noch in der komfortablen Situation, dass zumindest das entbundene Kind oder geborene Kind dann halt eben, was die Erstversorgung, Versorgung angeht, von den pädiatrischen Kollegen übernommen wird. Aber ich selber habe halt auch anfangs meiner Berufslaufbahn in einem kleineren Haus angefangen. Und da ist es so gewesen, dass man als Assistent auch die Notsektion alleine durchgeführt hat. Ja, da hast du natürlich den Oberarzt angerufen. Der kam aber dann, wenn halt eben der ganze Spuk schon vorbei war. Und du hast auch tatsächlich auch als junger Assistent dann, das ist mal die Frage, wie gut das tatsächlich ist, ne? Eher nicht so gut natürlich, aber hast halt eben zwei Patienten zu versorgen, ne? Sodass es da auch Situationen gab, wo ich dann auch mal anfänglich an der Grenze der, zum Überforderung gewesen bin, ne? Wenn halt eben du da froh bist, dass du gerade die Mutter da gesund durchgebracht hast und dann kommt aber so ein blaues Kind halt eben auf die Welt, das kriegst du dann auch noch hingelegt und kriegst gesagt, du musst dich dann auch noch drum kümmern. Das heißt, das ist so ein Unterschied natürlich, ne? Hast letzten Endes immer zwei Patienten, um die du dich kümmern musst, musst natürlich immer die Auswirkungen deines Tuns auch auf das noch ungeborene Kind berücksichtigen halt eben, ne? Dann ist es natürlich so, dass grundsätzlich das Setting ja ein bisschen anderes ist. Natürlich gibt es elektive Eingriffe, viele elektive Eingriffe, aber es gibt natürlich auch Eingriffe, bei denen eine sehr, sehr hohe Dynamik herrscht halt, ne? Also ich sag mal, die Inzidenz von wirklich Notfalleingriffen und die Notsektion ist ja eigentlich so einer unserer kardinalen Notfalleingriffe, die wir auch im Dienst hier zu betreuen haben, ist relativ hoch halt eben, ne? Das sind eigentlich so, sag ich mal, jetzt im Vergleich zu den anderen Fachdisziplinen schon relativ gewichtige Unterschiede.
Wie erlebst du das? Also es ist vielleicht auch eine gesellschaftliche Entwicklung, dass Eltern immer höhere Ansprüche an, ich sag mal, ein Geburtserlebnis haben. Spielt das für dich eine Rolle?
Das spielt natürlich eine Rolle. Das gehört halt eben so ein bisschen zu den eher etwas weicheren Faktoren, die wir leider manchmal so ein bisschen vielleicht aus unserem Fokus verlieren, gerade wenn wir uns auch in anderen Disziplinen um Patienten kümmern, dass wir halt eben, sag ich mal, möglichst empathisch mit ihnen umgehen sollten. Wir fokussieren uns relativ häufig ja auf die rein medizinischen Dinge. Gerade als Anästhesist ist man das ja gewohnt. Kreislaufstabilität, Atemwegssicherung und so. Aber das Geburtserlebnis, und auch das sollten wir uns natürlich immer vor Augen halten, spielt auch gerade für die werdenden Mütter eine ganz, ganz besondere Rolle, ne? Deswegen spielt ja auch die Regionalanästhesie in der Geburtshilfe eine vergleichsweise hohe Rolle, ne? Weil wir gerade letzten Endes durch die Vollnarkose dann halt eben der Mutter auch das Geburtserlebnis nehmen möglicherweise. Und deswegen ist es ja mittlerweile natürlich auch Standard, dass halt zumindest elektive Schnittentbindungen halt eben in rückenmarksnahen Narkoseverfahren oder Anästhesieverfahren durchgeführt werden.
Das bringt mich schon zu einer anderen Frage. Wenn jetzt eine, ich sag mal, normal in Anführungsstrichen vaginale Entbindung von einem gesunden Kind durch eine gesunde Mutter geplant ist, kommt der Anästhesist da ins Spiel und wenn ja, wie?
Da kommt der Anästhesist in jedem Fall ins Spiel, ja. Da ist er natürlich letzten Endes nicht als Narkoseeinleitender und Narkosedurchführender gefragt, sondern vor allem natürlich halt eben in der Analgesie, also in der energetischen Begleitung halt eben des Geburtsvorgangs. Ja. Also es ist ja heute allgemein anerkannt, dass der Periduralkatheter eigentlich das, sag ich mal, wirksamste Verfahren ist, um den Wehenschmerz, den Geburtsschmerz halt eben zu minimieren, zu lindern. Und es gibt auch gute Daten dazu, dass eine prolongiert verlaufende Geburt halt eben dann durch die Anlage eines PDK erleichtert oder manchmal halt eben auch erst ermöglicht wird. Also das ist da in dem Fall auf jeden Fall die große Rolle der Anästhesie.
Und wenn einer der beiden jetzt erkrankt ist, also wenn jetzt zum Beispiel die Mutter, gibt es ja durchaus auch manchmal gerade bei uns, eine Herz-Kreislauf-Vorerkrankung hat. Wie bereitet man sich dann vor? Was ändert sich da?
Das kommt natürlich stark darauf an, was für Vorerkrankungen das jetzt genau sind. Wir haben, dadurch, dass wir ja hier an einem Maximalversorger, Universitätsklinikum arbeiten, eine relativ hohe Anzahl an auch, sag ich mal, gewichtig vorerkrankten Müttern, auch kardiopulmonal vorerkrankten Müttern, sicherlich zu nennen, zum Beispiel die Erwachsenen mit angeborenem Herzfehler. Und entsprechend bereiten wir uns und auch die Patientin halt eben gerade auch auf diese Situationen vor. In dem Sinne, dass wir regelmäßig interdisziplinäre Fallkonferenzen dazu abhalten. Ja, zum Beispiel in dem Fall die sogenannte EMA-Konferenz, wo sich Kinderkardiologen, Geburtshelfer, Anästhesie gemeinsam treffen. Da sind dann manchmal auch Fälle dabei. Da geht es zum Beispiel um, sag ich mal, schwierige Gerinnungssituationen, die ja manchmal einhergehen mit sonstigen Vorerkrankungen, ne? Entweder weil die Gerinnung per se gestört ist oder weil die Patientinnen halt eben irgendwie gerinnungsverändernde Medikamente nehmen. Und dann wird jeder dieser Fälle im Grunde genommen relativ dezidiert vorher vorgeplant. Ja, das geht so weit, dass wir sogar festlegen, welche Art der Anästhesie oder anästhesiologischen Begleitung kann, soll erfolgen. Wie ist die Atemwegssicherung geplant? Was für Zugänge braucht die Patientin? Braucht sie zentralvenöse Zugänge? Braucht sie einen arteriellen Zugang? Ja, und dann hängt das natürlich davon ab, was genau für eine Vorerkrankung bei der Patientin vorliegt. Wenn es jetzt tatsächlich eine Patientin mit einem angeborenen Herzfehler ist, dann kann man durchaus auch rückenmarksnahe Narkoseverfahren machen. Man muss immer wissen, dass natürlich bei einer Spinalanästhesie die Auswirkungen auf den Kreislauf deutlich ausgeprägter sind, sodass wir uns manchmal dann auch dazu entscheiden, eher einen Periduralkatheter zu legen, den langsam aufzuspritzen, um halt eben diese kreislaufdeprimierende Wirkung durch die Sympathikolyse nicht so stark wirksam werden zu lassen. Das wird aber alles vorher dezidiert halt eben festgelegt.
Das heißt, es ist im Prinzip wie eine größer aufgezogene präoperative Evaluation, wo halt mehrere Fachabteilungen dabei sind. Wann findet die grob statt im Verlauf der Schwangerschaft?
Die findet oft tatsächlich, also im Rahmen dieser EMA-Konferenzen zum Beispiel, oder wir haben auch die sogenannte kranke Schwangeren-Konferenz, findet letzten Endes die Beratung der Patientinnen oft schon halt eben in der präkonzeptionellen Phase statt. Das heißt, die Patientinnen wissen ja oft, dass sie krank sind halt eben, dass sie eine entsprechend relevante, zum Beispiel kardiopulmonale Vorerkrankung haben. Und dann findet die Anbindung an das Geburtszentrum schon sehr früh statt. Ja, das heißt, die Patientinnen werden dann schon beraten, bevor sie überhaupt schwanger sind. Und dann begleitet halt eben diese Konferenz, diese Beratung, die Patientin im Grunde durch die ganze Zeit der Schwangerschaft bis halt eben auch noch in die postpartale Phase.
Diese, so wie ich das mitbekomme, als jemand, der dann noch nicht wirklich involviert war, Aufteilung der Schwangeren mit Vorerkrankung und der Kinder mit, die wahrscheinlich erkrankt zur Welt kommen, ist ja mittlerweile relativ streng geregelt. Vielleicht kannst du da einmal die Struktur erklären, welche Schwangere oder welches Neugeborene wohin kommt, wie das geleitet wird.
Ja, das hängt natürlich im Wesentlichen davon ab. Wir sind ja hier, haben ein Perinatalzentrum Level 1, also halt eben, es gibt in Deutschland ja eine Einteilung der Geburtszentren und halt eben auch der entsprechenden neonatologisch möglichen Versorgung. Und die höchste Versorgungsstufe ist halt eben, wie wir es hier bei uns haben, das Perinatalzentrum Level 1. Und dort ist es möglich, halt eben Kinder auch zu entbinden, die entweder A, extrem vorerkrankt sind oder halt eben auch extreme Frühgeburtlichkeiten zu versorgen halt, ne? Und so ist es dann auch, dass an der Vorerkrankung und an der Frühgeburtlichkeit sich natürlich die postoperative Versorgung orientiert. Ja, das geht vom gesund entbundenen Kind, was natürlich dann ganz normal danach via Kreißsaal irgendwann auf die Postpartalstation geht, bis hin zur neonatologischen Intensivstation.
Das heißt, diese Einteilung der Zentren richtet sich aber nach dem Gesundheitszustand des Kindes und nicht primär nach dem Gesundheitszustand der Mutter?
Sowohl als auch, ja, weil bei einem Perinatalzentrum Level 1 ist es A so, dass es ganz klare Vorgaben gibt, wie zum Beispiel halt eben das Geburtsgewicht oder halt eben auch die Woche, die Geburtswoche, also die Frühgeburtlichkeit tatsächlich. Aber grundsätzlich muss halt eben so ein Zentrum zum Beispiel ganz besondere Anforderungen erfüllen an die Vorhaltung von Personal und Infrastruktur. Ja, das heißt, es muss zum Beispiel jederzeit möglich sein, geburtshilfliches, anästhesiologisches, pädiatrisches, neonatologisches Personal sofort zur Verfügung zu haben halt eben.
Ich glaube, dann sollten wir ein bisschen konkreter werden, wenn wir uns jetzt die Anästhesie als, sagen wir mal, Narkose bei der Schwangeren im Detail anschauen. Was unterscheidet sich denn, wenn wir irgendeine Form der Narkose, ob das jetzt eine Regionalanästhesie oder eine Vollnarkose ist, bei einer Schwangeren machen wollen, grundsätzlich von den nicht schwangeren Patienten?
Ja gut, das sind zum einen halt eben natürlich die Dinge, die ich eingangs schon genannt habe, dass wir halt eben einen relativ hohen Anteil an regionalanästhesiologischen, rückenmarksnahen Verfahren haben, um halt eben das Geburtserlebnis der Mutter halt aufrechtzuerhalten. Aber es ist natürlich so, dass es ganz besondere physiologische Veränderungen gibt in der Schwangerschaft, die natürlich halt eben berücksichtigt werden müssen. Ja, das kennt letzten Endes ja wahrscheinlich jeder, das kann man von oben nach unten durchdeklinieren, ja. Wir wissen, dass bei Schwangeren eine erhöhte Aspirationsgefahr besteht, zumindest in der fortgeschrittenen Schwangerschaft. Wir wissen, dass bei den Schwangeren eine erhöhte Inzidenz einer schwierigen Atemwegssicherung bekannt ist. Es gibt Veränderungen im Herz-Kreislauf-System. Ja, wir haben zum Beispiel auch einen relativ erniedrigten HB, also eine relative Anämie. Wir haben Veränderungen des Gerinnungssystems mit einer zunehmenden Hyperkoagulabilität im Verlauf der Schwangerschaft. Das geht hin bis zu den kardiopulmonalen Auswirkungen des immer größer werdenden Uterus, Vena cava Kompressionssyndrom, solche Dinge halt, ne? Und das alles müssen wir in unsere Überlegungen mit einbeziehen, wenn wir halt eben dort die anästhesiologische Versorgung planen.
Da ist ja, so wie ich das wahrnehme, in den letzten Jahren ein bisschen Bewegung drin gewesen. Ab wann oder ab welcher Schwangerschaftswoche gilt eine Schwangere als aspirationsgefährdet?
Wir machen es bei uns so, dass wir das auf jeden Fall ab dem zweiten Trimenon im Grunde genommen als aspirationsgefährdet werten, sodass wir dann halt eben auch, wenn wir tatsächlich eine Vollnarkose machen, eine RSI durchführen und auch eine Atemwegssicherung mit Tubus.
Das heißt, das kann man sich ja ehrlicherweise so ein bisschen schwierig erklären. Ist dann der Pathomechanismus tatsächlich so, dass der Druck, der intraabdominelle Druck schon so hoch ist, dass das Aspirationsrisiko steigt, oder steckt da was anderes hinter?
Nee, im Grunde genommen geht man eigentlich davon aus, dass tatsächlich dann halt eben durch den höher steigenden Uterus, auch durch den erhöhten intraabdominellen Druck, hauptsächlich das Aspirationsrisiko gesteigert ist.
Und die anderen Dinge, die du eben erwähnt hast, mit den Intubationsschwierigkeiten und der veränderte HB, wie erklärt man sich das bei Schwangeren?
Ja, es ist so, dass halt eben zum Beispiel das intravasale Volumen, das Plasmavolumen zunimmt in der Schwangerschaft, aber relativ stärker als halt eben zum Beispiel der Anteil der zellulären Bestandteile im Blut. Es ist halt eine relative Anämie.
Und ist jetzt gerade schon so ein bisschen angeklungen, die sicherlich häufigste OP in dem Sinne ist die Schnittentbindung bei einer Schwangeren. Aber es gibt ja auch andere Interventionen und unter anderem Interventionen am ungeborenen Kind. Vielleicht könntest du da einmal kurz darstellen, was es da gibt und wie man sich das vorstellen muss?
Ja, also da gibt es zum einen natürlich geburtshilfliche Interventionen, die zum Beispiel dazu dienen, die Kindslage zu verändern. Ja, wenn es eine Lage ist, die ein Hindernis darstellt für eine vaginale Geburt, ja, eine Beckenendlage zum Beispiel, ja, dann gibt es Möglichkeiten der äußeren Manipulation, um zum Beispiel das Kind zu wenden. Auch da ist es so, dass das anästhesiologisch oft begleitet wird, entweder in der Form, dass tatsächlich eine analgetische Begleitung, zum Beispiel in Form eines PDK, vorgenommen wird, zumindest aber des Öfteren bei uns in Form der sogenannten Sektio-Bereitschaft, ja, so dass wir extra eine Situation herstellen, um nicht in die, sag ich mal, ungünstige Situation zu gelangen, zwei Patientinnen gleichzeitig versorgen zu müssen. Das elektive OP-Programm tagsüber zum Beispiel steht dann. Wir stellen eine sogenannte Sektio-Bereitschaft her und sollte tatsächlich unter solch einer Manipulation es zu einer Notfallsituation kommen, dann wäre es möglich, relativ schnell, natürlich zügig, eine Notsektio durchzuführen. Das ist das eine. Das sind halt eben dann tatsächlich geburtshilfliche Maßnahmen von außen. Es gibt aber auch andere Eingriffe, das sind halt eben letztens intrauterine Eingriffe bei bestimmten kindlichen Pathologien, ja, fetofetales Transfusionssyndrom zum Beispiel, die halt eben auch anästhesiologisch begleitet werden. Meistens tun wir sowas halt eben in einer Sedierung, das wird dann in Lokalanästhesie durchgeführt, aber auch da kann natürlich relativ zügig sich eine Notfallsituation einstellen. Das heißt, auch da muss man immer im Hinterkopf haben, dass die Möglichkeit gegeben sein muss, halt eben schnell eine Schnittentbindung vorzunehmen.
Die Schnittentbindung ist, glaube ich, schon ein gutes Stichwort. Wenn wir uns auf eine elektive Sektio vorbereiten, was sind die Überlegungen, die dir da durch den Kopf gehen und was ist das Anästhesieverfahren der Wahl?
Für eine elektive Sektio ist das Anästhesieverfahren der Wahl seit Jahren halt eben bei uns die Spinalanästhesie. Ja, und das ist erstmal die grundlegende Überlegung. Ja, und dafür wird die Patientin in der Regel halt eben ja auch aufgeklärt. Es findet ein ganz normales Evaluations- und Aufklärungsgespräch statt, wie wir das ja bei allen unseren anästhesiologischen Eingriffen, Begleitungen haben. Und dann kommt es natürlich darauf an, gibt es gewisse Vorerkrankungen, die möglicherweise vielleicht ein anderes Verfahren eher als indiziert gelten lassen? Oder hat die Patientin, sag ich mal, Wünsche? Wir wissen ja alle, dass das Ablehnen eines Regionalanästhesieverfahrens halt eben eine Kontraindikation darstellt, die dann doch möglicherweise vielleicht dazu führen, dass die Patientin eine Vollnarkose erhält.
Gibt es sowas wie eine geplante Sektio in PDK, also ohne Spinalanästhesie, sondern in Periduralanästhesie?
Das machen wir dann, wie ich das gerade eben schon mal ja erwähnte, wenn halt eben es zum Beispiel bestimmte maternale Pathologien gibt, bei denen man auf jeden Fall diese ausgeprägtere Sympathikolyse der Spinalanästhesie vermeiden möchte, halt eben, ne? Wie zum Beispiel bestimmte angeborene Herzfehler.
Und die Überwachung von der Schwangeren, wenn die jetzt im Kreißsaal ist, wie findet die statt? Also wie ist das aufgeteilt? Was machen die Geburtshelfer? Was machen wir?
In der Regel ist es so, dass die Überwachung der Patientinnen im Kreißsaal grundsätzlich erstmal durch die geburtshilflichen Kolleginnen und Kollegen realisiert wird. Ja, wir stehen jederzeit konsiliarisch zur Verfügung und möchten auch gerne angesprochen werden. Klassischerweise dann halt zum Beispiel, wenn die Patientin einen PDK benötigt zur geburtshilflichen Analgesie und wenn die Patientin im OP entbunden werden muss, es eine Sektio-Situation gibt, das aber alles komplikationslos verläuft, dann wird die Patientin danach auch wieder in den Kreißsaal verlegt und dort weiter überwacht durch die geburtshilfliche Abteilung.
Und die Überwachung des ungeborenen Kindes?
Die Überwachung des ungeborenen Kindes geschieht ja mittels CTG und das führt auch die geburtshilfliche Abteilung durch.
Könntest du das einmal kurz erklären, was da dahinter steckt, hinter dem CTG?
Das CTG überwacht gleichzeitig die Wehentätigkeit und die fetale Herzfrequenz. Ja, und wenn es Pathologien im CTG gibt, und das wären vor allem halt eben Bradykardien, also anhaltende Herzfrequenzabfälle, dann kann das eine fetale Notsituation indizieren. Und das ist klassischerweise halt eben auch eine der Indikationen zur Notsektion.
wenn du Notsektio ansprichst, wir hatten eben schon die geplante Sektio. Wir haben ja auch noch die sogenannte eilige Sektio. Was sind so die Abstufungen dazwischen? Wie muss man sich das vorstellen und was machen wir wann?
Genau, also das ist nicht so ganz einheitlich. In der Regel hier bei uns sprechen wir eigentlich von drei Abstufungen. Ja. Es gibt halt einmal die elektive Sektio, ja, das ist die geplante Schnittentbindung, manchmal auch eine Wunschsektio, die steht auf dem OP-Plan. Dafür werden die Patientinnen halt eben auch ganz normal aufgeklärt. Dann gibt es die dringliche Sektio. Ja, das sind Indikationen, die sich oft ergeben unter einem normalen vaginalen Geburtsverlauf, ja, die aber noch nicht eine Notsektio-Situation provozieren. Ja. Das kann ein pathologisches CTG sein, allerdings ohne absolut sofortige Handlungsindikation. Das kann Erschöpfung der Mutter sein bei prolongierter Geburt, Geburtsstillstand halt eben. Ne. Und dann ist es in der Regel so, dass wir dann ins Spiel kommen, kontaktiert werden mit dem Wunsch, dass eine dringliche Sektio durchgeführt wird. Ja. Es ist in der Regel so, dass da man sagt, binnen 30 Minuten zwischen der Entscheidung und der Entbindung soll halt eben dann tatsächlich auch, also binnen 30 Minuten soll die Entbindung stattgefunden haben. Das ist die sogenannte E-zu-E-Zeit. Und dann gibt es noch die Notsektio tatsächlich. Dort liegt die E-zu-E-Zeit festgelegt in den Leitlinien bei 20 Minuten. Hier bei uns im Haus ist es aber so, dass wir intern 10 Minuten festgelegt haben und selbst die unterschreiten wir oft, weil das halt eben einfach unseren internen Qualitätsanforderungen entspricht. Und das sind dann Indikationen, die eine absolute Notfallsituation darstellen. Ja, das kann eine anhaltende fetale Bradykardie, also ein pathologisches CTG mit sofortiger Handlungsindikation sein. Das kann eine maternale Notfallsituation wie eine Uterusruptur sein, eine Plazentalösung, ein Nabelschnurvorfall, so etwas sind Indikationen für eine Notsektio.
Wir sind eben so ein bisschen drüber weggegangen. Ich glaube, das ist noch interessant, der PDK, um darauf nochmal zurückzukommen, wie wird der im Kreissaal angelegt und was kommt da rein? Was spritzen wir da rein?
Ja, der PDK wird im Kreissaal angelegt bei uns durch die Kolleginnen und Kollegen unserer Abteilung. Ja, also klassischerweise ist es so, dass wenn eine Patientin einen PDK benötigt, dann werden wir kontaktiert, in der Regel von den Hebammen. Ja, und dann begibt sich Kollege, Kollegin in den Kreissaalbereich. Dort haben wir das gesamte Equipment, was halt eben für die Anlage des PDK benötigt wird in einem PDK-Wagen. Es erfolgt eine situationsadaptierte Aufklärung der Patientin und die Abklärung gewisser Kontraindikationen wie Gerinnungsstörungen, wie Allergien, möglicherweise vielleicht halt eben auch Wirbelsäulenpathologien oder so. Dann wird der PDK angelegt und bei uns ist es so, dass die initiale Dosis die in den PDK reingespritzt wird. Wir beschicken den PDK mit einer Mischung aus einem Lokalanästhetikum, das ist Ropivacain, und einem Opioid, das ist Sufentanil. Die initiale Dosis, die gibt der anlegende oder die anlegende Kollege, Kollegin. Und das weitere Beschicken des PDK erfolgt dann in der Regel durch das Kreissaalpersonal.
Das heißt aber, wir kennen die Patientin vorher nicht. Die wird uns zum ersten Mal vorgestellt in dem Moment, wo die Geburtshilfe sich wünscht, dass die Patientin PDK bekommt.
Häufig ist das so, ja.
Ganz okay. Genau. Und weil das ist in einer vorherigen Folge schon mal diskutiert worden, da entfallen dann so Dinge wie Bedenkzeit, weil man einfach sagt, das ist in dem Rahmen nicht angemessen, dass die Patientin noch 24 Stunden warten muss.
Ja, genau, das ist ja nicht angemessen. Das ist interpretationsgemäß in dem Fall dann halt eben, entspricht das einer Notfallsituation. Und es ist Konsens, dass wenn eine situationsadaptierte Evaluation und Aufklärung erfolgt ist und die Patientin ihr Einverständnis gibt, dass das dann auch rechtsgültig durchgeführt werden kann, die Maßnahme.
Und die Beschickung durch das Kreissaalpersonal, ist das dann über eine Pumpe, die die haben, oder spritzen die wirklich physisch nach.
Die spritzen, bei uns ist es so, dass sie physisch nachspritzen. Wobei es da unterschiedliche Vorgehensweisen gibt. Ich kenne auch halt eben andere Häuser, wo zum Beispiel eine PCA-Pumpe oder eine PCEA-Pumpe, nennt es sich ja dann, angeschlossen wird und die Patientinnen sich selber halt eben darüber das lokale Anästhetikum dosieren können. Bei uns ist es aber so, dass das Kreißsaalpersonal, wir richten eine Spritze, daraus kann nachgespritzt werden. In der Regel reicht das eigentlich für die Begleitung des Geburtsvorgangs aus. Manchmal werden wir dann kontaktiert und werden gebeten, eine zweite Spritze zu richten, wenn es ein extrem prolongierter Vorgang ist. Und dann muss man halt eben schauen, letzten Endes, ob irgendwann tatsächlich die Geburt so nicht mehr weitergeht und vielleicht doch möglicherweise dann sektioniert werden muss. Aber in der Regel reicht eigentlich das, was wir richten, in Form dieser initialen Spritze aus.
Das heißt, da kommt aber dann nur noch Ropivacain rein und kein Sufentanil.
Ganz genau, ja.
Was ist der Grund dafür?
Der Grund dafür ist, dass halt eben natürlich auch epidurale Opioide grundsätzlich zu Atemdepressionen führen können halt eben, ne? Und die Patientin ja sich in einem nur eingeschränkt überwachten Zustand befindet halt eben, ne? Und deswegen gibt es einfach da gewisse Dosisbeschränkungen.
Super. Wir sind jetzt nochmal zurückgesprungen. Eigentlich waren wir ja bei den unterschiedlichen Sektioformen und ich finde das immer wieder beeindruckend. Ich habe das nun mal als Piotler erlebt, diese Entscheidung zur Notsektion, wie dann wirklich innerhalb von 7 Minuten dann da so ein Kind dann da ist. Das fand ich schon beeindruckend. So in deiner Wahrnehmung, vielleicht kennst du auch unsere Zahlen, wie lange dauert das bei uns so durchschnittlich?
Also in der Regel ist es tatsächlich so, dadurch, dass wir ja das Personal im selben Haus jederzeit haben, wo sich halt eben auch der OP, der Sektio-OP bzw. der Kreißsaalbereich befindet und das Personal sowohl pflegerisch als auch ärztlich gut trainiert ist, gut eingestimmt ist. Wir trainieren ja auch diese Situation regelmäßig. Wir haben ein interdisziplinäres geburtshilfliches Notfalltraining in unserem Skills Lab, wo wir halt eben auch solche Notsektio-Situationen regelmäßig trainieren. Es ist so, dass wir tatsächlich halt eben in der Regel diese Zeit, die du halt eben gerade genannt hast, also zwischen 5 und 10 Minuten ist das Kind eigentlich spätestens abgenabelt dann. Ja, hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab. Gibt ja auch manchmal operativ schwierigere Situationen, wenn das halt eben eine Resektio ist, ja, oder sonst irgendwie Verwachsungen im Bauch herrschen oder so. Aber das ist eigentlich so die Regel.
Und wie oft kommt das vor? Also ist das einmal in der Woche oder ist das eine Rarität?
Eine Notsektio?
Ja.
Nö, es kommt mehrfach pro Woche vor. Ja.
Okay.
Natürlich ist es immer so, dass nicht jeder Fall gleichgelagert ist und es gibt Fälle, die sind möglicherweise vielleicht manchmal dringlicher als andere. Wenn die Indikation zur Notsektio gestellt ist, dann läuft aber dieser Vorgang, dann läuft dieser Algorithmus und dann wird halt eben auch entsprechend nach dem Algorithmus vorgegangen, entbunden und dann ist das Kind halt eben zügig draußen.
Und wer ist dann alles da? Also vielleicht kannst du diese Alarmierung, weil das ist, glaube ich, schwer vorstellbar, wie man schafft, ein Team von mehreren Leuten innerhalb von 7 Minuten zum, ja, letztendlich, sagen wir mal, vorzeitigen, die OP ist ja dann noch nicht ganz vorbei, aber zumindest zu einem Zwischenziel der OP zu bringen, von einer vorher wachen Patientin.
Genau, also bei uns ist es so, dass jegliches Personal, was daran beteiligt ist, also das Pflegepersonal, also OP-Pflege, Anästhesiepflege, Hebamme auch, aber auch das ärztliche Personal, Geburtshelfer und anästhesiologisches ärztliches Personal, dass die über ein entsprechendes Alarmierungsgerät, also einen Piepser, verfügen. Das ist der Notsektio-Funk bei uns. Im Dienst hat dann der anästhesiologische Oberarzt auch noch zusätzlich einen Notsektiofunk. Und es gibt im Kreißsaal ein entsprechendes Telefon, beziehungsweise einen Knopf. Wenn die Notsektio-Situation indiziert und ausgerufen wird, dann wird darüber, über diese Alarmierungskette, der Funk aktiviert. Und dann erfolgt ein kurzer Rückruf, wo findet die Sektio statt, weil manchmal wird ja auch im Kreißsaal sektioniert. Und dann begibt sich das Personal sofort dorthin. Dort ist alles an Equipment vorhanden und dann wird sofort die Vollnarkose eingeleitet.
Wie findet dann die Vollnarkose statt? Vielleicht im Vergleich zu einer normalen Vollnarkose, gibt es da Unterschiede?
Genau, wir haben es bei uns so, dass wir kein Opioid zur Einleitung der, also Einleitung der Narkose findet natürlich als Rapid Sequence Induction statt, also als sogenannte Crash-Intubation, ja, aufgrund der hohen Aspirationsgefahr. Und bei uns geben wir eine Kombination aus Propofol und aus Ketamin. Ja, damit leiten wir die Narkose ein. Und zwar findet eine kurze Schüttdesinfektion der Patientin auf dem OP-Tisch statt. Und das ganze OP-Personal steht bereit, steht steril bereit. Dann wird die Narkose eingeleitet. Propofol, Ketamin, das Ganze als Rapid Sequence Induction. Das heißt, das Relaxans ist Succinylcholin. Und sobald der Tubus liegt, gibt es das Kommando an das OP-Team, Schnitt, und dann kann geschnitten werden. Ja. Und sobald das Kind abgenabelt ist, wird die Narkose dann supplementiert durch ein Opioid. Unterhalten wird sie in der Regel mit Gas. Manchmal steigen wir danach dann halt eben auch auf eine Tiva um.
Und der Zugang, den wir für so eine Einleitung brauchen, liegt der in der Regel schon? Oder?
Der liegt. Ja, genau, der liegt, weil die Patientin ja eigentlich halt eben aus dem Kreißsaalbereich kommt. Ne? Und dann haben sie einen Zugang, sicherlich manchmal ein kleiner Zugang, ja, und das ist sicherlich im Laufe des Eingriffs dann meist auch indiziert, halt eben da zumindest noch einen zweiten großlumineren Zugang zu legen.
Da haben wir, glaube ich, jetzt schon eine große geburtshilfliche Notfallsituation ausführlich beschrieben. Ich habe mir noch zwei Fallbeispiele überlegt zu geburtshilflichen Notfällen, die ich noch gerne einmal mit dir durchgehen würde. Das erste ist eine werdende Mutter, die zur geplanten Sektion kommt, die ist 42 Jahre alt, hat ein BMI von 39, ist Gravida 2, Para 2, das können wir vielleicht auch gleich kurz besprechen, was das heißt, und hat vor 10 Minuten ein gesundes Kind entbunden. Die Mutter ist vorerkrankt mit einem arteriellen Hypertonus, aber ansonsten gesund. Ihr erstes Kind war auch eine Sektio. Bisher ist eine Spinalanästhesie durchgeführt worden bis zu diesem Punkt. Und es ist ein anästhesiologisches Standardmonitoring aus EKG, Blutdruck, Pulsoximetrie angebracht worden. Die Patientin ist mit einer Rosa Vigo versorgt, also der eben schon angesprochene, eben kleine liegende Zugang. Und die Geburtshilfe gibt jetzt die Rückmeldung, es gibt eine starke vaginale Blutung. Und die haben halt eben klinisch den Verdacht, dass es sich um eine atone Nachblutung handeln könnte. Und da wäre jetzt die Frage, wie therapieren wir das Ganze? Wie läuft die Kommunikation im großen Team ab? Vielleicht können wir aber als erstes einmal kurz auf Gravida 2, Para 2, weil ich glaube, das sagt nicht jedem was.
Genau, Gravida 2, Para 2 heißt, Gravida heißt, die Patientin ist schon zweimal schwanger gewesen. Sie hat jetzt gerade ja auch zum zweiten Mal entbunden. Ja, das heißt Gravida 2, zweimal schwanger, Para 2, zweimal entbunden. Ja, weil ja natürlich nicht jede Schwangerschaft notwendigerweise eine Entbindung nach sich zieht, weil ja das Kind auch mal verloren gehen kann oder die Schwangerschaft verloren gehen kann. Ja, die von dir beschriebene Situation ist tatsächlich natürlich eine aus dem Leben gegriffene, haben wir relativ häufig so etwas, also eine Blutung nach Entbindung, eine Nachblutung kommt dir relativ häufig vor, ja, in der Regel oder in den meisten Fällen ist das ja nicht unbedingt direkt, muss nicht unbedingt direkt lebensbedrohlich sein. Ja. Oft ist es so, dass zum Beispiel Plazentagewebe im Uterus verbleibt. Das muss dann in Form einer sogenannten Curettage entfernt werden. Wenn es stärker blutet, machen das wir in der Regel auch immer eigentlich in einer Vollnarkose. Ja. Das haben wir so in Absprache mit den Geburtshelfern geregelt. Einfach weil die Situation manchmal nicht so richtig zu überblicken ist und natürlich der Wunsch besteht, diese Situation möglichst schnell bereinigen zu können. Ja, deswegen, wenn eine Patientin zum Beispiel normal vaginal entbunden hat, nachkürettiert werden muss, dann machen wir in der Regel eine kurze Vollnarkose, keine Spinalanästhesie dann oder kein PDK oder so, weil das am schnellsten geht, um diese Situation zu bereinigen. Nur hat die Patientin ja halt eben schon eine Spinalanästhesie, das heißt, die ist per Sektio jetzt, die ist per Sektio entbunden worden, also die ist schon im OP.
Also es war eine geplante Sektio, genau.
Genau.
Und die Patientin ist jetzt sektioniert, genau.
Ist sektioniert, ganz genau, ja, gut. natürlich ist es so, dass in so einem Fall eine atone Uterus-Nachblutung ist ein absoluter lebensbedrohlicher Notfall halt eben. Ja, das heißt, in einem solchen Fall ist es zunächst erstmal so, dass man sich personelle Verstärkung dazu holen sollte. Ja, das kann ja schnell eskalieren, eine solche Situation, wenn die Patientin Blutprodukte braucht, Gerinnungsprodukte braucht, die möglicherweise halt eben aufgelöst werden müssen. Wir haben Lyoplasmen halt eben bei uns im OP, wenn die Volumen benötigt, wenn halt großlumige Zugänge etabliert werden müssen. Die hatte nur eine Rosa Vigo, ja, das heißt personelle Verstärkung, dann natürlich das Ergänzen großlumiger Zugänge, das Bestellen, Organisieren von Blutprodukten, Auflösen von zum Beispiel Lyoplasmen in Abhängigkeit der Kreislauf- und Gerinnungssituation und Blutungssituation. Ganz wichtig hierbei natürlich auch wieder, das ist so eine klassische geburtshilfliche Notfallsituation, die Kommunikation im Team. Ja, auch das ist was, was wir halt eben dann wirklich in unserem Skills Lab am Simulator regelmäßig trainieren, weil wir einfach wissen müssen, wie stark blutet es. Ist das eine Situation, könnt ihr die da bereinigen? Es gibt ja mehrere chirurgische Schritte, die dann halt eben auch durchdekliniert werden müssen. Wir haben eine entsprechende SOP dafür. Dann muss man überlegen, ob das sich so in Spinalanästhesie weiter durchführen lässt, ja, oder ob möglicherweise eine Intubationsnarkose vorgenommen werden muss, eine Vollnarkose. Und dann gibt es halt eben natürlich verschiedene, sag ich mal, geburtshilfliche Eskalationsstufen, um diese Situation zu anzugehen. Ja, das geht von der Uteruskompression über die Curettage halt eben, je nachdem, was halt eben dort möglicherweise die Blutungsursache ist, bis hin zur Einlage eines Katheters, eines sogenannten Bakri-Katheters in den Uterus, über Embolisationen bis hin halt eben zur tatsächlich Hysterektomie, was natürlich, sage ich mal, Worst Case ist und dann auch Ultima Ratio. Aber das ist so das geburtshilflich-chirurgische Vorgehen. Die anästhesiologische Aufgabe besteht natürlich vor allem in der Kreislaufstabilisierung, Gerinnungsstabilisierung, Transfusion, Gabe von Blutprodukten und von, Uterus komprimierender Medikation, ja, also Oxytocin oder Nalador oder Methylergometrin, solche Dinge halt eben.
Wie wird das eskaliert? Also wie ist da in der Regel der Ablauf, wenn man kann ja vielleicht nicht immer abschätzen, dass das jetzt eine ganz schwere atone Nachblutung ist. Das ergibt sich ja wahrscheinlich auch irgendwann aus der Therapieresistenz. Also wo fängt man da an?
In der Regel ist es so, dass die entsprechenden geburtshilflich-chirurgischen Schritte, die habe ich ja halt eben gerade schon mal einmal so skizziert. Das ist auch dann halt eben die Eskalation, die da vorgenommen wird. Was halt eben jetzt die Uterotonika angeht, gehört natürlich das Oxytocin als erstes mit dazu. Ja, und dann hängt es davon ab, wirkt das nicht, dann kann man da eine Dosiseskalation vornehmen. Ansonsten ergänzt man das durch Nalador, ja, was halt eben zusätzlich eine Uterus eine uterotone Wirkung hat. Und dann gibt es noch weitere Eskalationsstufen. Das Problem bei all diesen Medikamenten ist, dass die, wenn sie gemeinsam gegeben werden, halt eben auch extreme Kreislaufnebenwirkungen haben können, halt eben, ne? Bis hin zur Provokation von zum Teil lebensbedrohlichen Arrhythmien. Deswegen muss man immer in ganz enger Abstimmung mit dem geburtshilflichen Team die Therapie vornehmen.
Und wie entscheidet man, was jetzt die nächste, sage ich mal, Eskalationsstufe ist? Also würde man sagen, man hat Oxytocin gegeben und die manuelle Kompression des Uterus hat jetzt nicht weitergeführt. Wie entscheidet man, ob man jetzt sozusagen medikamentös weitermacht oder läuft das immer parallel? Und
das läuft in der Regel natürlich dann parallel, ne? Und das auch in enger Abstimmung im Team untereinander. Ja, das heißt, wenn die Situation sich nicht bereinigen lässt durch eine manuelle Uteruskompression, durch die Gabe von Oxytocin und dort halt eben man sieht, dass zum Beispiel ein gewisser Ceiling-Effekt erreicht ist, weiteres Oxytocin nichts bringt, dann heißt es natürlich, wir geben jetzt Nalador, ich brauche einen Bakri-Katheter und so wird dann weiter eskaliert, ja, bis hin halt eben dann tatsächlich zu richtig chirurgischen, invasiven Maßnahmen. Halt eben, es gibt Kompressionsnähte, die um den Uterus gelegt werden, bis hin halt eben zur Hysterektomie.
Und anästhesiologisch, wie wird da, was das Zugangsmanagement angeht, eskaliert? Also an welcher Stelle würdest du sagen, braucht die Patientin zum Beispiel großlumige zentralvenöse Zugänge? Wann brauchst du eine Arterie? Wann würdest du dich entscheiden, das wird jetzt ja zu invasiv, wir müssen eine Vollnarkose machen?
Das mit der Vollnarkose, das kann man, glaube ich, so jetzt hier in der Theorie schlecht beantworten, sondern das hängt wirklich von der Dynamik der Situation ab. Ja, da würde ich aber die Indikation relativ großzügig stellen, weil natürlich das auch für die Patientin eine extrem belastende Situation darstellt. Ja, und ich sag mal, wenn bestimmte Eskalationsstufen erreicht sind und es auch heißt, wir kommen hier so nicht weiter, dann muss man irgendwann eine Vollnarkose einleiten, sicherlich. Großlumige Zugänge, gut, sag ich mal, Volumen kann man natürlich gut über auch großlumige periphervenöse Zugänge geben, sodass natürlich halt eben die Indikation für einen zentralvenösen Zugang vor allem darin liegt, wenn man wirklich auch Katecholamine benötigt in größerer Dosierung, Noradrenalin, ja, was dann irgendwann peripher möglicherweise vielleicht nicht ankommt. Gleiches gilt halt eben natürlich für einen arteriellen Zugang. Ja. Natürlich ist das wünschenswert, dass man relativ frühzeitig dann eine permanente kontinuierliche Blutdruckmessung etabliert. Aber auch da hängt es halt eben von der Entwicklung der Situation ab. Und da gibt es sicherlich Dinge, die zunächst erstmal dringlicher sind. Aber das zeigt halt eben auch, wie wichtig es in einem solchen Fall ist, sich personelle Verstärkungen dazu zu holen. Ja, weil das sind dann unter Umständen Fälle, die können nicht mehr mit einem ärztlichen und einem pflegerischen Menschen bearbeitet werden.
Würdest du es als Fehler sehen, mit einem kleinlumigen rosa Zugang in eine geplante Sekte zu gehen?
Nein, ich würde es nicht unbedingt als Fehler sehen, weil es ist bei uns halt eben nicht unüblich, dass es so ist. Ja, das ist sicherlich diskutabel, aber ich würde es nicht unbedingt als Fehler ansehen.
Und deine Eskalation, wenn ich dich richtig verstanden habe, wäre dann, dass man versucht, großlumige periphere Zugänge zu etablieren und eben zentralvenöse Zugänge dann fürs erweiterte Kreislaufmanagement, aber jetzt nicht im Sinne von Transfusion. Da würdest du in der Regel so wahrnehmen, dass man das über periphere Zugänge lösen kann.
Ja, würde ich erstmal zumindest natürlich so würden es ja bei jedem anderen Eingriff halt eben auch tun, im Grunde genommen. Hängt von der Dynamik der Situation ab. Wenn wir natürlich irgendwann in eine Massentransfusion münden, dann braucht man natürlich sicherlich halt eben da periphervenöse Zugänge im Sinne eines Sheldens zum Beispiel.
Und weil das hier noch nicht behandelt wurde, dieses Stichwort, kannst du noch einmal erklären, was Duoplasmen sind und wo der Unterschied zu FFPs liegt, die hier schon mal erwähnt wurden?
Genau, Lyoplasmen sind lyophilisierte Humanplasmen, ja, gefrorene Frischplasmen, wie wir sie üblicherweise verwenden, eigentlich zum Plasmaersatz, die muss man sich ja kommen lassen aus der Blutbank, muss sie dann vor Ort auftauen. Und das braucht natürlich eine gewisse Zeit, ja, auch wenn wir es in Zukunft möglicherweise da auch etwas schneller bekommen, weil wir haben ja ein Rohrpostsystem im Aufbau, was zukünftig auch die Verteilung von Blutprodukten vornehmen soll oder das soll darüber laufen. Und dann würden wir die FFPs auch schon aufgetaut aus der Blutbank bekommen. Aktuell, damit wir immer, sag ich mal, schnell Plasmaprodukte vor Ort im Sekzio-OP zur Verfügung haben, haben wir dort lyophilisierte Plasmen, 6 Stück. Die werden aufgelöst. Ja, das ist quasi ein getrocknetes Plasmaprodukt. Das wird mit Wasser aufgelöst und wird dann als Plasma infundiert.
Das heißt, geht einfach schneller.
Es geht einfach schneller, es ist schneller da, es ist schneller transfusionsbereit.
Ganz und genau. Warum nehmen wir das dann nicht immer, blöd gefragt?
Ich würde einfach mal schätzen, weil es sehr viel teurer ist als ein FFP.
Wäre jetzt auch meine Überlegung gewesen. Okay, ohne es zu wissen. Super. Möchtest du zu diesem Fall noch irgendwas sagen, sonst würde ich zum nächsten gehen?
Nö, ich denke, den haben wir soweit durchgesprochen.
Super. Schätze ich mal. Okay, dann passend zum Thema geht es wieder um eine schwangere Patientin. Die ist jetzt aber nicht mal halb so alt, ist 19 Jahre alt, hat ein BMI von 25, kommt über den Rettungsdienst und hatte in ihrer Schwangerschaft bisher noch überhaupt keinen Arztkontakt. Man kann über die Familie feststellen, die da mit dabei ist, die wird wohl so um die 35. Schwangerschaftswoche sein. Und der Rettungsdienst beschreibt, dass sie im Rettungswagen schon 2-mal gekrampft hat. Die Patientin wirkt auf dich irgendwie gelb, also die hat einen Ikterus. Der initial gemessene Blutdruck durch den Rettungsdienst war 240 zu 130 mm Hg. Die Sättigung 95%, hat eine Herzfrequenz von 124 pro Minute und kommt jetzt bei uns hier im Schockraum an. Ist das für dich eine normale Situation oder ist das eher eine Rarität?
Es ist zumindest eine Notfallsituation, ja. Als normal kann man diese Situation sicherlich nicht bezeichnen. Ja, die Patientin hat eine Indikation vom Rettungsdienst, als Notfallpatientin dem Krankenhaus zugeführt zu werden. Und das Krankheitsbild, was man hier, der eine oder andere hat das wahrscheinlich schon herausgehört, letzten Endes präsentiert bekommt, ist die sogenannte Eklampsie. Ja, also eine, man hat es ja früher als Schwangerschaftsvergiftung bezeichnet, also eine Erkrankung, die potenziell lebensbedrohlich ist, in der Spätschwangerschaft in der Regel halt eben auftritt und sich aber auch durch gewisse Prodromi ankündigt. Ja, man nennt diesen Zustand, der vorher bestehen kann, dementsprechend Präeklampsie. Ja, und der ist halt eben gekennzeichnet von diesem hypertensiven Kreislaufzustand. Man sieht das bei der Patientin ja auch mit einem Blutdruck von 240 zu 130 und peripheren Ödemen. Ja, und was halt eben dann, wenn die Eklampsie oder die Präeklampsie in die Eklampsie mündet, noch dazu kommt, sind halt eben diese Krampfanfälle. Und das ist grundsätzlich eine potenziell lebensbedrohliche Situation für die Schwangere. Und so ist es ja halt eben auch hier, dass sie schon gekrampft hat und jetzt deshalb eben halt dem Krankenhaus in den Schockraum zugeführt wird.
Was würdest du aus anästhesiologischer Sicht mit dieser Patientin gerne als erstes machen? Man muss ja am Anfang häufig ein bisschen priorisieren.
Da die Patientin ja über den Schockraum kommt, würden wir uns dieser Patientin, wie wir das ja eigentlich im Grunde genommen immer tun, wenn wir anästhesiologisch an solche Notfallsituationen herangehen, uns nach dem ABCDE-Schema vorarbeiten, ja, und hier wäre es natürlich vordringlich, dass die Patientin, was das angeht, entsprechend stabilisiert wird. Ja, was hier sicherlich im Vordergrund steht, ist halt eben die entweder das Durchbrechen des Krampfanfalls oder halt eben das Verhindern des erneuten Auftretens von Krampfanfällen und die Behandlung dieser ja schon als, sag ich mal, lebensbedrohlich zu bezeichnenden hypertensiven Krise.
Wie würdest du die Krampfanfälle durchbrechen bzw. verhindern wollen?
Klassisches Medikament eigentlich bei der Eklampsie ist Magnesium, ja, was gegeben wird, um einen Krampfanfall zu durchbrechen oder halt eben aber auch das Verhindern von Krampfanfällen, von erneuten Krampfanfällen durch kontinuierliche Magnesiuminfusion. Aber wenn das halt eben nicht funktioniert, man durch Magnesiumgabe keinen Krampfanfall durchbrechen kann, dann gilt auch da, dass wir das so tun, wie wir das halt eben ansonsten bei Krampfanfällen tun, durch Gabe von Benzodiazepinen.
Und wenn die Patientin jetzt versorgt ist über einen Zugang und die Krampfanfälle sind therapiert, wie würdest du dich dem Blutdruck nähern?
Auch da ist es so, dass das halt eben ja eine absolute Notfallsituation ist. Das heißt, die Patientin bedarf einer kontinuierlichen Überwachung dieses Blutdrucks und meistens natürlich dann halt eben auch einer kontinuierlichen Kontrolle, medikamentösen Kontrolle. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, Urapidil, Dihydralazin, ja, also Antihypertensiva, die wir kontinuierlich per Perfusor zuführen können. Und dann sollte man den Blutdruck sicherlich nicht zu sehr absenken, weil man muss ja natürlich auch eine gewisse Bedarfshypertonie zur Wahrung der uteroplazentaren Perfusion aufrechterhalten. 240 ist zu viel sicherlich, aber in Bereiche von 160, 170 mm Hg systolisch sollte der Blutdruck kontinuierlich gesenkt werden.
Medikamentöse Therapie ist, glaube ich, so ein Stichwort bei Schwangeren, was häufig unerfahrenen Kollegen Bauchschmerzen verursacht, weil man immer das Gefühl hat, viele Medikamente sollte man nicht geben, darf man nicht geben. Was würdest du sagen, sind so häufige anästhesiologische Medikamente, die wir sonst bei nicht schwangeren Patienten jeden Tag verwenden, wo man bei Schwangeren aufpassen sollte?
Es ist natürlich so, dass es gewisse Analgetika gibt, die halt eben in Abhängigkeit von der, also grundsätzlich sollte man ja sagen, dass jetzt bei gesunden Schwangerschaft Medikamente, also auf jegliche Medikamente verzichtet werden sollte halt eben, ne? Beziehungsweise, so wie es ja immer so schön heißt, eine sehr sorgfältige Nutzen-Risiko-Abwägung stattfinden sollte. Im Grunde genommen sind viele Medikamente verträglich. Es gibt bestimmte Medikamente, die tatsächlich kontraindiziert sind in bestimmten Phasen auch der Schwangerschaft, weil sie zu einem vorzeitigen Duktusverschluss zum Beispiel führen können. Oder Metamizol ist in gewissen Phasen der Schwangerschaft absolut kontraindiziert. Die klassischen Narkosemedikamente, die wir geben, ja, also sei es zum Einleiten einer Narkose wie Propofol, seines Opioide, seines inhalative Anästhetika, seines Muskelrelaxantien, die sind im Grunde genommen alle in der Schwangerschaft erlaubt und sind auch, es gibt ja keine Studien an Schwangeren aus verständlichen Gründen, aber sind aus gängiger Praxis heraus verträglich.
Und wenn du einen Tipp geben kannst, wenn man sich unsicher ist, wo kann man es nachschauen?
Es gibt zum Beispiel Embryotox, ja, als Datenbank, wo wirklich dezidiert für jedes Medikament aufgeführt ist, ob es eine embryotoxische Wirkung hat und wann es in der Schwangerschaft möglicherweise eher gefahrlos gegeben werden kann und wann oder grundsätzlich es gar nicht gegeben werden sollte.
Nochmal zurück zu der Patientin. Die ist jetzt im Schockraum und man hat jetzt keinen Grund gesehen, die irgendwie für ein A- oder B-Problem zu behandeln, weil sie es einfach nicht hatte. Der Kreislauf ist soweit stabilisiert in dem Sinne, dass sie eine Blutdrucksenkung erfahren hat und hat jetzt auch keine weiteren Krampfanfälle geboten. Welche Form der Therapie wird jetzt hier angestrebt werden aus deiner Sicht? Mit dem Hinweis vielleicht, wir hatten eben bei den typischen Indikationen für die Notsekt, für die Eklampsie genannt.
Genau. Also die einzige kausale Therapie einer Eklampsie ist tatsächlich halt eben die Entbindung. Ja, wie gesagt, früher hat man es als Schwangerschaftsvergiftung bezeichnet, was ja schon so ein bisschen impliziert, dass die Schwangerschaft beendet werden muss, um diese Vergiftung halt eben auch letzten Endes kausal zu therapieren. Die Indikation natürlich zur Entbindung und auch zur Dringlichkeit der Entbindung wird durch die geburtshilflichen Kolleginnen und Kollegen gestellt. Und das kann letzten Endes halt eben von der, sag ich mal, dringlichen Entbindung im Verlauf bei zuvor stattgefundener Stabilisierung der Patientin bis hin zu einer Notfallsektion halt eben gehen. Das hängt individuell von der Situation ab. Es ist ja auch so, dass sich zusätzlich auch noch fetale Pathologien im CTG ergeben können, die diese Entscheidung dann halt eben auch noch zusätzlich mit beeinflussen.
Das heißt aber, man würde jetzt aus deiner Sicht, ich weiß, wir sind beide weit davon entfernt, ich sehr viel mehr als du, Geburtshelfer zu sein, aber 35. Schwangerschaftswoche, da würde man jetzt nicht warten, bis es zu einer spontanen vaginalen Entbindung kommt.
Das mit Sicherheit nicht, nein.
Genau, also wir würden, es würde irgendeine Form der Sektio würde angestrebt werden. Ja.
Weil, wie gesagt, das die einzige kausale Therapie der Eklampsie ist, das Beenden der Schwangerschaft.
Super. Vielleicht noch einmal, damit wir das als Thema abgeschlossen haben. Wir haben jetzt schon zwei sogenannte Gestosen genannt, die Präeklampsie und die Eklampsie als sehr eng verwandt. Wir haben noch nicht erklärt, warum die Patientin gelb ist. Was könnte da dahinter stecken?
Also es gibt bestimmte Formen der Eklampsie, die auch mit einer Schädigung der Leber einhergehen können. Ja, grundsätzlich ist es so, dass im Rahmen der Eklampsie die Niere eher geschädigt ist. Ja, es führt auch dazu, dass die Patientin, wenn die Situation halt eben sich initial stabilisiert hat, aber weiter überwacht werden muss, in der Regel auch intensivstationär überwacht werden muss, A, halt eben um das Auftreten von Krampfanfällen oder hypertensiven Krisen zu verhindern, aber halt eben auch um die Nierenfunktion zu überwachen. Aber es gibt halt eben auch Formen der Eklampsie, wie zum Beispiel das sogenannte HELLP-Syndrom, was einhergehen kann mit einer Schädigung der Leber und auch mit einer Erhöhung von entsprechenden Leberenzymen. Das steckt in dem Namen halt eben ja des HELLP-Syndroms ja schon mit drin, weil es da um erhöhte Leberenzyme geht. Und das kann halt eben dann in dem Fall natürlich auch zu einem Ikterus führen, kann tatsächlich sogar auch, weil die Leber dadurch halt eben auch an Größe zunimmt, zu lebensbedrohlichen Zuständen wie unter Umständen einer Leberkapselruptur führen.
Korrigiere mich, wenn ich es falsch sage. HELLP-Syndrom, H-Hämolysis, EL, Elevated Liver Enzymes, LP, Low Platelets.
So ist es ganz genau.
Dann haben wir das, glaube ich, auch einmal. Dann kann man auch verstehen, was hinter dem Namen eigentlich steckt. Super. Aus meiner Sicht sind wir soweit durch mit dem Fall oder hast du noch was, wo du sagen würdest, da haben wir jetzt einen wichtigen Aspekt dieses Krankheitsbilds an der Hand dieser Patientin nicht behandelt?
Was man vielleicht noch, also auf zwei Dinge könnte man vielleicht noch hinweisen, weil ein HELLP-Syndrom nicht notwendigerweise natürlich eine Notsektio-Situation provoziert. Das heißt, es kann auch grundsätzlich eine Schnittentbindung in rückenmarksnaher Anästhesietechnik erfolgen. Allerdings stehen die letzten zwei Buchstaben ja für Low Platelet, ja, und wir wissen natürlich, dass wir bei der Anlage einer Spinalanästhesie oder Periduralanästhesie die Gerinnungssituation und die Thrombozytenzahlen zu beachten haben, und die kann tatsächlich sich bei einem HELLP-Syndrom sehr, sehr dynamisch entwickeln. Ja, das heißt, das kann sein, dass ich noch ausreichend hohe Thrombozytenzahlen habe, aber nach 2 Stunden die Thrombozyten zum Beispiel schon so stark abgefallen sind, dass rückenmarksnahes Anästhesieverfahren kontraindiziert ist. Das muss man im Hinterkopf haben beim HELLP-Syndrom und dort dann entsprechend auch großzügig die Indikation zu einer Vollnarkose stellen, wenn es halt eben zu einer Sektio-Situation kommt. Zweiter Punkt noch, hat auch so ein bisschen was mit Gerinnung zu tun. Laut Leitlinie sollen Patientinnen, die schon mal eine Eklampsie hatten, bei einer Folgeschwangerschaft eine Eklampsie-Prophylaxe erhalten. Und das geschieht in Form von Aspirin, und zwar 150 Milligramm, soll so ab dem 2. Trimenon gegeben werden dann. Und das provoziert dann immer mal wieder die Nachfrage, kann ich eine Spinalanästhesie machen bei einer Patientin, die 150 Milligramm Aspirin nimmt? Ja, wir haben das bei uns hier vor Ort in Absprache mit den Hämostasiologen geklärt. Es ist keine Kontraindikation für eine Spinalanästhesie. Ja, so haben wir es auch in unseren internen Richtlinien festgeschrieben.
Ah ja, ich habe es eben noch zu dir gesagt, ich lerne jedes Mal was dazu, das höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Wunderbar. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. War wirklich sehr, sehr, sehr spannend.
Sehr gerne.
Und an unsere Zuhörer auch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns schreiben wollt, gerne @teamtimeout@ukbonn.de. An der Stelle auch nochmal vielen Dank an Finn für die Postproduktion und bis zum nächsten Mal.
Wunderbar. Vielen Dank für die Einladung.
Tschüss.
Tschüss.